¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hola y bienvenidas zum 83. Onda Info. Wie immer aus dem Onda Hauptstadtstudio in Berlin. Berlin ist seit 10 Jahren Städtepartner von Buenos Aires. Die Schuldenmetropole an der Spree steht ihrer Partnerin am Rio de la Plata kaum nach. Die Auslandsverschuldung Berlins rangiert im selben Bereich wie die ganz Argentiniens. Zu 10 Jahren Städtepartnerschaft hört ihr auch unseren ersten Beitrag. Danach geht es dann ernsthafter weiter mit Berichten aus Venezuela und Peru. Doch zuvor, wie üblich, der Kurznachrichtenblock.
Kolumbianische Erdölarbeiter streiken.
Seit dem 22. April befindet sich die kolumbianische Erdölgewerkschaft USO in einem Streik mit dem Ziel, die schrittweise Privatisierung des staatlichen Erdölunternehmens Ecopetrol aufzuhalten. Schon zu Beginn des Streiks wurde die wichtigste Erdölraffinerie des Landes in Barranca Bermeja von der Armee besetzt. Auf dem Raffineriegelände kam es zu wahren Schlachten zwischen Sicherheitskräften und Gewerkschaftern. Im Verlauf des Streiks wurden mindestens 5 Arbeiter von der Polizei verhaftet. Und da der Streik von Ecopetrol für illegal erklärt worden war, entließ man bislang 12 Arbeiter, mindestens 4 von ihnen aus dem Vorstand der USO.
Noch im letzten Jahr wirtschaftete Ecopetrol 4% des kolumbianischen Bruttosozialproduktes und ist seit den 60er Jahren eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates. Doch Uribe ist im Begriff, dies zu ändern. Bislang musste jedes in Kolumbien tätige private Ölunternehmen nicht nur Steuern und Konzessionen an den Staat zahlen, sondern dem Staatsunternehmen Ecopetrol auch 50% der geförderten Ölmenge unentgeltlich abtreten. Seit dem letzten Jahr muss Ecopetrol das Öl zu Marktpreisen beziehen, zahlbar in Dollar, als ob dieses Erdöl nicht aus kolumbianischem Boden, sondern aus dem Ausland stammte.
USA. Otto Reich kündigt Rücktritt an. Otto Juan Reich, Sondergesandter der US-Regierung für Lateinamerika, gab letzte Woche bekannt, dass er demnächst zurücktreten wird. Als Grund gab er an, dass er frustriert sei über die Entwicklung in Kuba und Venezuela. Reich stört, dass es in beiden Ländern linke Regierungen gibt. Es wird vermutet, dass er sich im Juni der George Bush-Wahlkampagne anschließen wird. Reich ist als skandalumwobener, ultrakonservativer Republikaner bekannt, der schon unter Reagan sein Unwesen trieb. Otto Reich, gebürtiger Kubaner und Sohn jüdischer Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland, floh im Alter von 14 Jahren nach der kubanischen Revolution in die USA. Dort wurde er Rechtsanwalt und machte seine politische Karriere. 1981 bis 1983 diente er der Reagan-Regierung als Vizeleiter des Büros für internationale Entwicklung. Reich übernahm dann die Leitung des sogenannten Amtes für öffentliche Diplomatie für Lateinamerika und die Karibik. Dieses kleine, unauffällige Amt war in geheimer Zusammenarbeit mit der CIA dafür zuständig, Propaganda gegen die Sandinisten in Nicaragua zu verbreiten. Dazu gehörte die Verbreitung verfälschter Informationen sowie die Überwachung der US-Medien, um sicherzustellen, dass sie regierungstreu über die Geschehnisse in Nicaragua berichteten. 1986 nahm diese Aufgabe sein Ende mit dem öffentlichen Bekanntwerden des Iran-Contra-Skandals. Reich kam ungestraft davon und wurde als Botschafter nach Venezuela geschickt, wo er erneut Aufsehen erregte, als er einen Terroristen namens Orlando Bosch die Flucht in die USA ermöglichte. Bosch hatte einen Anschlag auf ein kubanisches Flugzeug verübt, wobei 73 Menschen ums Leben kamen. Im Jahre 2001 holte der Antiterrorist George Bush Jr. den altbewährten Otto Reich wieder in die Regierung. Reich sollte Colin Powells Staatssekretär für Lateinamerika werden. Aber sowohl demokratische als auch republikanische Abgeordnete blockierten die Nominierung des ihrer Meinung nach rechten Extremisten. Daraufhin wurde Reich zynischerweise Leiter des Kontrollgremiums der in Verruf geratenen School of the Americas. Mittlerweile heißt die Schule Western Hemisphere Institute. Diese Schule der US-Armee ist seit Jahrzehnten zuständig für die militärische Ausbildung vieler Diktatoren und Paramilitärs Lateinamerikas. In seiner Funktion als Sondergesandter von Colin Powell bekannte Otto Reich wieder Farbe. Ihm wird vorgeworfen, den misslungenen Putschversuch in April 2002 von Präsident Hugo Chavez unterstützt zu haben. Außerdem ist seine Rolle während des Putsches gegen Haitis Präsident Aristide nach wie vor unklar. Zwischen Regierungsjobs ist Otto Reich auch als Lobbyist für Bacardi Rum und die Tabak- und Waffenindustrien tätig gewesen. Außerdem ist er seit Jahren ein einflussreicher Sprecher der ultrarechten exilkubanischen Gemeinde in Miami. Es gibt deshalb Gerüchte, dass er jetzt gerade in Florida für die Wiederwahl von George Bush die Werbeltrommel rühren soll.
Bolivien. Mit der Aufhebung eines Urteils vom Militärgericht traf das bolivianische Verfassungsgericht am 13. Mai eine wegweisende Entscheidung. Das Militärgericht hatte 4 Armeeangehörige davon freigesprochen, während der sozialen Proteste gegen die damalige bolivianische Regierung im Februar 2003 eine Krankenschwester ermordet zu haben. Der Unmut der Bevölkerung hatte sich gegen eine geplante Steuerreform gerichtet, die die Mehrheit der Bevölkerung benachteiligt hätte. Die Demonstrationen am 12. und 13. Februar 2003 waren der Anfang vom Ende der konservativen Regierung unter Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada. In den Tagen des sogenannten Schwarzen Februars eskalierte die Gewalt mit der Ermordung von 34 Menschen. Mehr als 170 Bolivianern wurden verletzt. Der Präsident und sein Kabinettschef traten noch im Oktober des gleichen Jahres zurück und flüchteten in die USA. Die Eröffnung eines neuen Prozesses gegen die Militärs hat Hoffnungen bei den Vertretern und Familienangehörigen der von der Repression betroffenen Personen geweckt. Dennoch bezeichneten sie das Urteil des Verfassungsgerichts als unzureichend. Sie fordern Prozesse wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht nur gegen die kleinen Fische, sondern gegen die führenden Köpfe der Repression. Maria Calcina, deren 16-jähriger Sohn Javier Huáscar Calcina am 12. Februar 2003 umgebracht wurde, erklärte, dass es nur Gerechtigkeit geben werde, wenn Bolivien die Auslieferung des Ex-Präsidenten Sánchez de Lozada, des starken Mannes seiner Regierung Sánchez Berzaín und des ehemaligen Verteidigungsministers Freddy Teodovic beantragen würde. Denn sie seien die eigentlichen Verantwortlichen, die man verurteilen muss.
Im Moment glauben wir, dass das Verfassungsgericht auch Haftbefehl gegen diejenigen erlassen soll, welche aus dem Land geflüchtet sind. Der Ex-Präsident selber ist im Ausland, auch Sánchez Berzaín und Freddy Teodovic. Unseres Erachtens müssten sie auch hier sein, zusammen mit den Militärs, weil sie damals die Macht im Innenministerium und im Verteidigungsministerium hatten. Damals hätten sie eine Eskalation verhindern können. Sie besaßen aber nicht die Fähigkeit, den Konsens und den Dialog herzustellen. So kam es zur Konfrontation zwischen Polizisten und Militärs, dessen Leidtragenden wir waren, die Zivilisten. Wir glauben, dass der heutige Präsident sich dafür einsetzen sollte, damit es zu einer Verurteilung kommt, damit im Fall des 12. Februar 2003 Gerechtigkeit hergestellt wird. Wir fordern den Gerichtshof auf, die Verantwortlichen zurück ins Land zu bringen, damit auch gegen sie ein Prozess angestrengt wird.
Sicherlich sind die Forderungen der Familienangehörigen der Opfer berechtigt. Umso schwieriger wird sich ihre Durchsetzung erweisen. Vertreter von rechten und konservativen Parteien sowie hochrangige Offiziere haben bereits ihren Protest gegen die jetzige Entscheidung des Verfassungsgerichts geäußert. Für noch weitreichendere Beschlüsse sind sie wohl kaum zu gewinnen. Stattdessen ist anzunehmen, dass sie weiter für den Fortbestand ihrer Privilegien und Sondergerichtbarkeiten kämpfen werden.
Geboren ist er in Alaska, seine Jugend verbrachte er in Buenos Aires. Bevor er im Jahr 2000 nach Argentinien zurückkehrte, lebte er 10 Jahre in New York. Die Biografie von Kevin Johansen, die die komplette Längsseite unseres Planeten umfasst, findet ihren Widerklang in seiner Musik. Von Cumbia bis Songwriting, von Tango-Rhythmen bis Anklängen an Manu Chao schafft Johansen weniger eine Gratwanderung als eine einzigartige musikalische Fusion verschiedener Stile. »Ich bin mein eigenes Genre«, hat er einmal in einem Interview gesagt. Vor allem sein ständiges Auf-der-Durchreise-Sein in den letzten Jahren hätte dazu beigetragen, dass er heute so ist, wie er ist, so singt, wie er singt. In Argentinien habe er die USA seiner Kindheit vermisst, in den Vereinigten Staaten sei ihm dann aufgegangen, wie argentinisch er eigentlich sei. Inmitten wirtschaftlicher Rezession und gesellschaftlicher Hoffnungslosigkeit kehrte Johansen zurück an den Rio de la Plata. In Argentinien verstand keiner warum, wollten doch die Argentinier selbst zu diesem Zeitpunkt am liebsten sofort in die USA oder nach Europa, wo ihre Vorfahren einst hergekommen waren. Das Lied Sur o no Sur von Johansens gleichnamiger Platte aus dem Jahr 2003 handelt von dieser Problematik der Emigration und der Remigration der Argentinier.
No se puede, me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe, me vuelvo porque allá tan loco, sur o no sur, sur o no sur, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha. Me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur. Sur o no sur.
Wer als Argentinier mit seiner Band im legendären CBGBs in New York regelmäßig jeden Samstagabend spielen durfte, der hat eigentlich nichts mehr zu befürchten. Warum Kevin Johansen, Sohn einer argentinischen Mutter und eines nordamerikanischen Vaters, trotzdem im Jahr 2000 nach Buenos Aires zurückkehrte, bleibt eine offene Frage. Ist doch der schöne Schein der Hauptstadt letztlich nur für die Touristen attraktiv? Die Argentinier selbst hingegen träumen schon längst davon, die Koffer zu packen und sich zu verdrücken. Was finden eigentlich die Yankees und all die anderen an Buenos Aires? Fragt Johansen in seinem Lied Puerto Madero selbstironisch.
Puerto Madero, Madero, Puerto, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah, Puerto Madero, to see a concierto. And all the people that aren't from here would like to come and stay, and all the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. And all the people that are from here just want to go to Spain. And then San Telmo to buy some antiguos. Then to La Recoleta to see some conchetas. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto, yeah. Puerto Madero. I love Las Minifaldas and Esmeralda. And the sexy Puerto.
to dance a few tangos, then to El Tigre to buy lots of mimbre. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love El Obelisco. All the people that are from here just want to get away. And all the people that aren't from here would like to come and stay. Oh, I love it here. And all the people that are from here just want to go to Spain or Italy or France or anywhere. Oh, I love El Micro Centro, Baldosas Flojas, Alberto La Cosa, Los Adoquines, Los Excesos and Congreso. The Dulce de Leche, then to Palermo, yeah, to see some infernos. Yeah, we're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. We're going to Puerto Madero, Madero, Puerto. Yeah, Puerto Madero.
Außer Spesen nichts gewesen. Am 19. Mai feierte die Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Buenos Aires ihren 10. Geburtstag. Städtepartnerschaft. Hat es was gebracht? Auf jeden Fall. Damals, 1994, hat sich der Bürgermeister von Buenos Aires vor dem Roten Rathaus fotografieren lassen. Gelegenheit, eine phänomenale Sauferei zu veranstalten, in der die Anwesenden, der Bürgermeister Berlins, der Olympiaheld Dübken und sein Partner von Buenos Aires, Saul Bauer, die Politikerinnen, Beamtinnen, Geschäftsleute und die ewigen Profilierungssüchtigen Rotwein aus Mendoza getrunken haben und diesen Kreuzberger Wein, dessen populäre Version Drei-Herren-Wein genannt wird. Während der eine trinkt, halten ihn die anderen zwei fest, damit er nicht umkippt. Wahrscheinlich wurde von Ähnlichkeiten und Unterschieden gesprochen, von Zusammenarbeit in verschiedenen Terrains. Natürlich mit einem permanenten Gedanken im Hinterkopf. Geschäft, Knete. Wahrscheinlich wurden die Helden beider Städte genauso erwähnt wie die erfolgreiche Integration des Westen mit dem Osten Berlins und die beschleunigte Privatisierungswelle der öffentlichen Dienste in Buenos Aires. Aber ganz bestimmt verlor man kein Wort über die Verlierer der erwähnten Prozesse. Die Ausländer, die Arbeitslosen, die Obdachlosen. Aber vielleicht wurden sie auch nicht vergessen. Mag sein, dass beim Toast jemand einen Satz für sie übrig hatte. Hurra für die Armen! Positive Vorschläge? Ja. Vielleicht sprach man von einem Auftrag für die Reinigungsfirma Alba Berlin, um ihre Technik für schnelle Abfuhr und Recycling von Müll in der eleganten und touristischen Straße Florida in Buenos Aires, und zwar nur dort, einzusetzen. Heute ist das gar nicht nötig. Unzählige Arbeitslose, bekannt als Cartoneros, schaffen das Sammeln von Papier und Glas ohne Hilfe der Technik. Lobhudelnd wurden wahrscheinlich Juan Manuel Fangio, Diego Maradona und Franz Beckenbauer genannt. Und dabei ignoriert, dass der Autofahrer eigentlich aus der Provinzstadt Balcarce stammt. Und der Kaiser gar ein Bayer ist. Sicherlich wurde nicht Cacciatore erwähnt. Der Bürgermeister von Buenos Aires war zu der Zeit, als die Militärdiktatur aus der Mechanikerschule der Kriegsmarine ESMA eine Fabrik für menschliches Hackfleisch gemacht hatte. Vermutlich sprach auch niemand von der Berliner Wannsee-Konferenz, wo die Judenfrage entgelöst wurde. Wer weiß, ob nicht 1994 vorgeschlagen wurde, eine Straße Hermann Göring am Rande des Militärflughafens Moron einzuweihen und als Gegenleistung dafür die Straße Almirante Isaac Rojas am Ufer der Spree. Rojas, einer der Militärs, die am Putsch von 1955 teilnahmen, mit dem die argentinische Oligarchie den Präsidenten Perón absetzte. Rojas, der intellektuelle Autor verschiedener Hinrichtungen und geheimer Massaker. Wie viel Mal mag Bauer Diebchen vorberlinert haben, hasste man Mark. Wurden Buletten Carlos Gardel verzehrt, Choripan Lili Marlene, oder wurde auf die Kost zurückgegriffen, die nicht nur Porteños und Berliner vereint, sondern allen die malträtierten Gaumen der gesamten Welt, den unsäglichen Burger King? Die Porteños werden wohl Tango getanzt haben, die Berliner, die Tanzschulen besucht haben, Tangen, diesen Tanz, der mit wienerischer Eleganz und schleudernden Kopfbewegungen getanzt wird. Kommen aus solchen Partnerschaften Vorteile für die Ärmeren beider Städte heraus? Was nicht ist, kann werden. Seien wir optimistisch und fantasievoll und antworten wir mit einem sicheren »Aber natürlich«. Schwarzhaariger Porteño, Gardel des Exils, wenn dich eine Horde Nazi-Glatzen auf einer Straße in Mazan überfällt, ruf selbstsicher »Yo soy Porteño, mein Bruder«. Und wenn sie dir trotz dieser Parole einen Schlag mit dem Baseballknüppel auf die Birne setzen, wünschen wir dir, dass du von deinen Leidensbrüdern träumst, dem deutschen Ingenieur Klaus Zieschank, der am 26. März 1976 in Buenos Aires verschwand, als er gerade dabei war, eine Fabrik zu besuchen. Die Antwort des Auswärtigen Amtes, damals unter Leitung von Hans-Dietrich Genscher auf die Frage von Klaus Eltern, war von einem unnachahmbaren Zynismus. Wenn Videla sagt, dass er nichts davon weiß, dann stimmt es auch, denn Videla ist ein guter Christ. Klaus Leiche wurde 1983 an das Ufer des La Plata-Flusses gespült und zwei Jahre später identifiziert. Und was ist mit uns, porteñisches und Berliner Fußvolk? Machen wir uns an die Reste des Banketts oder warten wir noch weitere 10 Jahre? Lieber kämpfen wir, damit wir irgendwann die Partnerschaft der Zeitungsverkäuferinnen und der Panchos- und Dönerverkäuferinnen feiern können. Oder wenigstens die der Überlebenden von Sachsenhausen und des Folterkerkers Garage Olimpo. Denn schon Jorge Luis Borges hat in einem anderen Zusammenhang gesagt, «No nos une el amor, sino el espanto». Es verbindet uns nicht die Liebe, sondern das Grauen.
Am Sonntag vor einer Woche haben die venezolanischen Sicherheitskräfte 55 kolumbianische Paramilitärs verhaftet. Die Öffentlichkeit ist schockiert, dass sich unweit von Caracas ein Trainingscamp befand, in dem die Söldner auf einen Angriff auf militärische Einrichtungen vorbereitet wurden. Pikant ist dabei zweierlei. Die überwiegende Zahl der Festgenommenen sind Reservisten der kolumbianischen Armee. Und zum Zweiten befindet sich die Daktari Ranch, auf der die Paramilitärs trainiert wurden, im Besitz des Oppositionsaktivisten Robert Alonso, einem Exilkubaner mit venezolanischem Pass und Wohnsitz in Miami. Außerdem eine wichtige Figur in der Oppositionskoalition Coordinadora Democratica. In die Pläne sollen mit Ex-Präsident Andrés Pérez und Medienzar Cisneros weitere exponierte Feinde des bolivarianischen Prozesses verwickelt sein. Für die Regierung wie für die Chavez-Anhänger ist die Präsenz eines Ausbildungslagers für kolumbianische Paramilitärs ein weiterer Beweis für die Zusammenarbeit der oppositionellen Oligarchie Venezuelas mit der Bush-Administration und Uribes Kolumbien. Ihr gemeinsames Ziel ist der Sturz Chavez mit allen Mitteln. Dies betonte der Chef der venezolanischen Sicherheitsbehörde DICIP, Miguel Rodríguez Torres, in einer ersten Analyse.
Mira, ahí hay Da gibt es Führungspersönlichkeiten der Coordinadora Democratica und des Bloque Democratico. Die Coordinadora Democratica spielt ständig auch ein Spiel im Dunkeln. Sie bedienen sich aller Mittel des Kampfes. Nach dem Motto, wir gehen zum Referendum, aber wir setzen auch auf solche schmutzigen Geheimoperationen. Welcher Weg auch immer geeigneter ist.
Auf die Frage einer Reporterin eines privaten Fernsehkanals, ob man denn tatsächlich von einer internationalen Verschwörung sprechen könne, antwortete Rodriguez:
Das ist offensichtlich. Die Paramilitärs sind Kolumbianer. Dieser Herr Robert Alonso ist ein in Miami wohnender Exilkubaner. Das heißt, da gibt es ganz deutliche Verbindungen.
Laut des englischsprachigen venezolanischen Internetmagazins VenezuelaAnalysis.com plante die Gruppe möglicherweise schon in den nächsten Tagen einen Angriff auf Einrichtungen der Nationalgarde in Caracas mit dem Ziel, sich mit Waffen einzudecken, um damit 4000 weitere Paramilitärs auszustatten, die ebenfalls aus Kolumbien nach Venezuela geschafft werden sollten. In einer Diskussionsrunde des staatlichen Fernsehkanals Canal 8 zeigte sich der kolumbianische Anwalt und Friedensaktivist Ernesto Amezquita tief besorgt über das Auftauchen kolumbianischer Paramilitärs so nah an der Hauptstadt. Doch leider rede man bereits nicht mehr von einem Einzelfall. Kolumbianische Paramilitärs seien vielmehr schon seit langem in Venezuela aktiv.
In muchos estados están presentes este tipo de grupos desestabilizadores.
Diese destabilisierenden Gruppen sind in vielen Staaten Venezuelas präsent. Sie werden sowohl intern wie international finanziert. Die Reaktion darauf muss sehr entschieden sein. Ich stimme absolut mit denen überein, die sagen, der Staat müsse unverzüglich alle Mittel im Sinne der Sicherheit der Nation ausschöpfen. Denn was auf dem Spiel steht, ist das Überleben der Verfassung der Bolivarianischen Republik Venezuela. Der Präsident muss darauf reagieren und sich dieser Entwicklung entgegenstellen. Denn wenn nicht, wird sich diese Situation wiederholen und sich mit jedem Mal verschlimmern.
Porque si no, esta situación se va a seguir repitiendo y se va a agravar cada vez más.
Von paramilitärischen Verbrechen besonders betroffen waren bislang die venezolanischen Staaten an der Grenze zu Kolumbien. Nach kolumbianischem Vorbild wurden hier in den letzten Jahren Dutzende von Bauernführern ermordet. Auch dies nimmt der ehemalige Minister und jetzige Gouverneurskandidat Diosdado Cabello zum Anlass, einen eindringlichen Appell auch an die Opposition zu richten.
Der kolumbianische Abgeordnete Gustavo Petro hat zu diesem Thema gesagt, das Schlimmste, was Venezuela und seinen Menschen passieren könne, sei eine Kolumbianisierung der venezolanischen Realität. Das sehe ich genauso, denn das würde die ständige Präsenz der Intoleranz bedeuten, das Ausschalten, die abgrundtiefe Verachtung von Andersdenkenden.
Doch werden diese Appelle wohl nicht fruchten. Am vergangenen Donnerstag hatte sich der ehemalige Präsident Carlos Andrés Pérez zu Wort gemeldet und erklärte, dass Chávez nunmehr mit Gewalt entfernt werden müsse, da alle friedlichen Mittel ausgeschöpft seien. Andrés Pérez gilt als Inbegriff des hochkorrupten, traditionellen Zwei-Parteien-Systems, an dem sich bis 1999 eine Minderheit schamlos bereicherte, während 80% der Bevölkerung trotz gewaltiger Öleinnahmen in bitterer Armut lebten. Bis heute ist Andrés Pérez einer der Hauptdrahtzieher in den Bemühungen, den mehrfach demokratisch legitimierten Präsidenten Chávez zu stürzen.
Das alles sind Indizien dafür, dass ein mit sehr viel Geld entwickelter, hochorganisierter Plan existiert, um militärische Operationen oder eine Rebellion im Land durchzuführen, dessen fundamentales Ziel die Eliminierung des Präsidenten der Republik ist.
Das systematische Infiltrieren von Paramilitärs nach Venezuela weitet sich für den Staat und seine Menschen zu einer immer größeren Bedrohung aus, zumal die Kolumbianisierung Venezuelas von US-amerikanischen und kolumbianischen Kreisen mitorganisiert wird. In ihren Umsturzplänen werden die alten politischen und wirtschaftlichen Eliten nach wie vor massiv und einseitig über den National Endowment for Democracy durch Mittel des US-Kongresses unterstützt. Und von diesen Plänen werden die Scharfmacher dieser Opposition, Andrés Pérez, Cisneros, Alonso und Co., auch nach dem erneuten Rückschlag nicht ablassen.
Ende April wurde in der peruanischen Provinz Puno der Bürgermeister des Ortes Ilave von aufgebrachten Bürgern gelyncht. So berichtete die Presse hierzulande, es habe sich um einen Lynchmob gehandelt, der wegen der korrupten Praktiken des Bürgermeisters aufgebracht war. Was geschah an jenem 26. April in Ilave? Nach heutigem Erkenntnisstand ist die Ermordung des Bürgermeisters das Ergebnis vielschichtiger Ursachen. Diese zeigen auf, in welch jämmerlichem Zustand sich das peruanische Staatswesen befindet. Es muss wohl von einem direkten Mord und nicht von einem Lynchmord gesprochen werden, dem ein Konflikt zwischen dem Bürgermeister Cirilio Robles und seinem Stellvertreter Alberto Sandoval zugrunde liegt. Bisher gehen die offiziellen Stellen in Peru davon aus, dass von Stellvertreter Sandoval bezahlte Leute für den Mord an dem Bürgermeister verantwortlich sind. Beide, sowohl der Stellvertreter als auch der Bürgermeister, hatten die politische Macht im südperuanischen Ort Ilave im Bündnis mit nur einem Fünftel der abgegebenen Stimmen gewonnen. Das Bündnis zwischen Stellvertreter Sandoval und dem ersten Bürgermeister Robles zeigte jedoch schnell erste Risse. Laura Puertas ist Mitarbeiterin der peruanischen Sektion von Transparency International, einer NGO, die sich international gegen Korruption einsetzt. Auch sie glaubt nicht an einen spontanen Lynchmord.
Eine Fraktion im Rathaus, die von Sandoval angeführt wurde, begann die Leute aufzuwiegeln und arbeitete darauf hin, den Bürgermeister loszuwerden.
Dabei wurde dem Bürgermeister Korruption und der Bruch von Wahlversprechen vorgeworfen. Ein großer Teil der Bevölkerung, desillusioniert vom politischen System in Peru, stellte sich hinter die Forderung nach einem Rücktritt von Bürgermeister Cirilio Robles. Nach Protesten auf der Straße gab es förmliche Bitten beim Ministerium, den Bürgermeister wegen Korruption seines Amtes zu entheben. Der Ombudsmann der Organisation Anwaltsbüro des Volkes, einer Menschenrechtsorganisation, die 1996 gegründet wurde, Porfirio Berenechea, bestätigt die Versuche, die legale Absetzung des Bürgermeisters zu erreichen.
Es gab 5 Anzeigen beim Justizministerium, beim Finanzamt und soweit wir wissen, wurden nur 2 angenommen. In der Bevölkerung verschlechterte das die Stimmung noch mehr.
Die Stimmung in der Bevölkerung war längst aufgeheizt. Als der Bürgermeister von Ilave am 26. April von einigen vermummten Personen zu Tode geprügelt wurde, gab es von den anwesenden Protestierenden niemanden mehr, der ihm zu Hilfe eilte. Seit dem 2. April hatten Teile der Bevölkerung eine Überlandstraße zwischen Peru und Bolivien blockiert und auf dem Marktplatz der Gemeinde Ilave kampiert, um Robles zum Rücktritt zu zwingen. Aber es half nichts. Der unter Korruptionsverdacht stehende Bürgermeister wurde von keiner höheren Instanz abgesetzt. Es gab zwar Verhandlungen, aber diese verliefen im Sande. Cirilio Robles wollte nicht zurücktreten und die übergeordneten Behörden konnten und wollten ihn nicht absetzen. Im politischen System des Andenstaates gibt es keine Möglichkeit, korrupte Politiker abzusetzen. Die Folge ist, dass kaum legitimierte Repräsentanten wie der Bürgermeister von Ilave, der gerade mal ein Fünftel der abgegebenen Stimmen erhalten hatte, weiter in Amt und Würden bleiben, selbst dann, wenn sie unter einem konkreten Korruptionsverdacht stehen. So wurde die Absetzung des Bürgermeisters Robles zwar von weiten Teilen der Bevölkerung gewünscht. Die nationale Wahlorganisation, die für die Durchführung und Gewährleistung der Wahlen zuständig ist, konnte jedoch nicht eingreifen. Die Provinzbehörden scheiterten als Vermittler zwischen den Fraktionen. Die Präfektur der Region Puno, die Parlamentsabgeordneten der Region und das Justizministerium scheiterten ebenso daran, dem Wunsch nachzukommen. Die mangelnde Sensibilität der Behörden ist ein Grund, warum sich in Peru immer mehr Parallelstrukturen herausbilden. Auch Laura Puertas beklagt die Unfähigkeit der zuständigen Behörden.
Was schon eine Besonderheit ist, ist die Unregierbarkeit. Das Innenministerium entschied sich dagegen, 1000 Sicherheitskräfte in die Region zu schicken, weil sie ein Massaker befürchteten. Die Stimmung war bereits sehr aufgeheizt. Sie entschieden sich daher für den Verhandlungsweg. Für mich war das ein Fehler, denn hier war das Innenministerium sowohl Vermittler als auch Repressionsapparat zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung. Es hätte hier der Präsident oder der Ministerrat als Verhandlungspartner auftreten müssen.
Die Unfähigkeit des offiziellen Perus, Problemen wie Korruption oder Kriminalität entgegenzutreten, führt dazu, dass frustrierte Teile der Bevölkerung zur Selbstjustiz greifen. In Lima sind schon des Öfteren Fälle von Lynchjustiz bekannt geworden. Insbesondere die einfachen Bevölkerungsschichten sind bitter enttäuscht vom politischen System des Andenstaates. Der Lynchmord am Bürgermeister von Ilave stellt nur ein weiterer Höhepunkt dieser Entwicklung dar. Porfirio Berenicea geht davon aus, dass solche Vorfälle bald häufiger durch die Medien geistern werden, wenn keine Reformen des politischen Systems stattfinden.
Ich glaube, dass man schnell Mechanismen etablieren muss, die die Kontrolle der Autoritäten gewährleisten und ihre Abberufung, wenn sie nicht das halten, was sie versprechen.
No sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Sur o no sur, sur o no sur, sur o no sur.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.